Aber man kann ja mal fragen, warum ist es denn dem Staat und dem Kapital auch so wichtig, was für ein Geschlecht wir haben? Warum müssen wir das jeden Tag 100.000 Mal angeben? Also das kommt ja nicht von ungefähr. Genau das legitimiert dann am Ende auch die Ungleichheit und die Hierarchie. Und das finde ich irgendwie eine schöne Perspektive im materialistischen Feminismus, dass man sich anguckt, analog zum historischen Materialismus, wo eben die klassenlose Gesellschaft und das Leben jenseits von hierarchischen Zuweisungen und Ungleichheit und Ausbeutung, dass es deswegen analog dazu auch um eine Überwindung von Geschlechterverhältnissen und aber auch der Kategorie von Geschlecht an sich geht. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, nicht nur, wie sieht eine klassenlose Gesellschaft aus, aber auch darüber nachzudenken, was wäre denn eigentlich eine geschlechtslose Gesellschaft und wie könnte die überhaupt aussehen.
Ja, Leute, hier ist euer Host Lukas Ondrejka. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche geht's hier im Dissens-Podcast um die Verbindung von Klassenkampf und queer-feministischer Politik. Dinge, die gerne auch mal als unvereinbar gegenübergestellt werden. Mein Gast sieht das ein bisschen anders. Die Politikwissenschaftlerin Friederike Bayer ist da und sie sucht nach einer Verbindung von Queer und Klasse in feministischer Politik. Ja, und sie hat dazu auch gerade einen Sammelband herausgegeben, der heißt Materialistischer Queer-Feminismus. Ich bin sehr froh, dass Friederike mich hier im Podcast besucht, um uns an ihren Ideen teilhaben zu lassen. Ja, dann mal viel Spaß mit Dissens. Friederike, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Friederike, wir wollen über das sprechen, was du und auch andere materialistischen Queerfeminismus nennen. Materialistischen Feminismus und Queerfeminismus zusammenzudenken, wie du das in deinem Sammelband tust, das ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Zumeist werden der materialistische Feminismus und der Queerfeminismus als unvereinbar gegenübergestellt. Das diagnostizierst du auch in deiner Einleitung. Dem materialistischen Feminismus geht es demnach, so die Unterstellung, so in marxistisch-antikapitalistischer Tradition vor allem um die Ausbeutung mehrheitlich weiblicher Sorgearbeit und dem Queerfeminismus auf der anderen Seite, so heißt es, um eine Kritik der Unterdrückung durch das binäre Geschlechtersystem, dem einen um Klassen und dem anderen um Identitätspolitik. Mhm. Du positionierst dich ja da explizit auch dagegen und sagst, das ist Quatsch, das ist eine Überbetonung von Differenzen. Wir müssen da eigentlich Anschlusspunkte und Anknüpfungspunkte zwischen beiden Feminismen finden. Kannst du für den Einstieg das mal prägnant ausführen? Wir wollen da natürlich auch noch im Detail drüber sprechen. Warum gelten denn Queerness und Klasse so oft als unvereinbar? Und warum ist gerade die Zusammenführung dieser Dimensionen so wichtig, wenn es uns darum geht, Geschlechterunterdrückung umfassend zu verstehen und auch zu überwinden?
Ja, danke für die Frage. Ich würde sagen, also der Vorwurf ist, wie du das ja schon gut zusammengefasst hast, dass sich auf der einen Seite es eben so queere Theorien und Anerkennungskämpfe gibt, die sich eben vor allen Dingen auf die Subjektebene beziehen und wo es eher um so eine Anerkennung von queerer Identität geht. Und umgekehrt dann so die knallharte marxistische Klassenpolitik sozusagen, die dann aber wiederum queere Belange und Kämpfe nicht mitdenkt. Und ich würde sagen, dieser Vorwurf ist auch durchaus berechtigt. Und das ist so meine Beobachtung, hat sich in sehr vielen feministischen Kreisen und politischen Bündnissen total zugespitzt. Gerade so um den feministischen Kampftag oder Frauenkampftag, den 8. März, wo sich dann viele materialistische oder marxistische Feministin eben mit Queer-Feministin über bestimmte Sprechweisen zum Beispiel, redet man jetzt von Frauenkampftag, von Frauensternchen oder so, sehr zerlegt haben. Hm. Und ich würde sagen, dass diese Differenz aber total unproduktiv ist, weil es ganz viele Verbindungslinien gibt, die ich auch in dem Buch aufzeigen will. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist nicht nur Quatsch, sondern es ist eine Herrschaftsstrategie, also im Sinne eines Teile und Herrsche, wo tatsächlich Bewegungen auch gegeneinander ausgespielt und in Position gebracht werden. Mhm. Und in dem Buch, also vielleicht nur mal so kurz, es sind so drei Punkte, die ich machen will. Also zum einen, dass Klasse genau wie auch Geschlecht sowohl eine Identitätskategorie ist, aber auch Teil eines Herrschaftsverhältnisses. Also wenn wir uns das bei Marx angucken, dass sein bestimmtes Bewusstsein, die Identität geht eben auf die ökonomische Grundlage zurück und das ist bei Klasse und bei Geschlecht oder Sexualität sehr ähnlich. Dann will ich gerne zeigen, dass die Grundlagen des materialistischen Feminismus, Da bin ich so ein bisschen zurück in die Geschichte gegangen, habe so eine kleine Theoriegeschichte gezeichnet und zeige darin, dass sie sehr queer-theoretisch sind. Also dass quasi schon die materialistischen Feministinnen eigentlich queer mitgedacht haben und eine Queer-Theory entwickelt haben, bevor es überhaupt diesen Begriff der Queer-Theory gab und bevor Judith Butler mit bestimmten Grundlagen der Queer-Theory um die Ecke kam. Und drittens würde ich noch sagen, dass halt umgekehrt ist es aber auch so, dass viele Konzepte der Queer-Theory selbst auf marxistische und materialistische Theorien, wie jetzt zum Beispiel den Begriff der Interpellation von Louis Althusser, vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen, zurückgehen und es insofern da sehr viele Überschneidungen gibt. Mhm. Und mein Argument wäre jetzt, wir brauchen beides. Wenn wir Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus verstehen wollen, dann müssen wir einerseits wissen, warum ist es ein Zweigeschlechtersystem, was eben auch durch die Sexualität, durch die Heterosexualität hergestellt und aufrechterhalten wird oder legitimiert wird. Und wie Geschlecht und Sexualität jeweils hergestellt wird. Also was sind die Subjektivierungsprozesse sozusagen? Und gleichzeitig müssen wir aber auch wissen, warum gibt es daran eine Hierarchie? Also warum gibt es nicht nur dieses binäre System, sondern eben auch das Oben und Unten, das eben ein Teil, der feminisiert ist, die ganze Sorgearbeit macht, diese ganzen klassischen Dimensionen von Geschlechterungleichheit, die mit Gewalt, Macht, Zugang zu Ressourcen und so weiter zu tun hat. Und weil ich eben glaube, dass wir beides brauchen, plädiere ich eben für einen materialistischen Queer-Feminismus und stelle dann in dem Buch sehr viele Autorinnen und Texte auch vor, die das strukturell zusammendenken. Hm.
Ja, danke dir soweit erstmal. Wir wollen das noch im Detail ausführen, aber lass uns mal kurz über die Motivation auch deines Buches sprechen. Also Ich habe es mit Vergnügen angelesen. Ich muss gestehen, Friederike, ich bin noch nicht über die einleitenden Texte hinausgekommen, aber ich werde in Zukunft auch noch tatsächlich dann in die AutorInnen die verschiedenen Reihen lesen, weil ich fand es ganz großartig, ne? Weil ich bin auch drum bemüht, hier in diesem Podcast Positionen darzustellen, die genau das Zusammendenken, Klassenpolitik und Queerpolitik und du beschreibst das in der Einleitung deines Buches auch so ein bisschen, diesen Sammelband als Ergebnis von der persönlichen Suchbewegung. Und über die würde ich doch ganz gern kurz mal mit dir quatschen, nämlich eine Suche eben nach Verbindung von Antikapitalismus und Queerfeminismus. Und da schreibst du auch, dass diese Zusammenführung von diesen beiden Dimensionen, dass das oftmals eine isolierte Position ist. Könntest du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie du das konkret, du bist ja nicht nur akademisch, theoretisch unterwegs, sondern auch in politischen Kontexten aktiv. Also wie hast du das konkret, diese Isoliertheit oder diesen vermeintlichen Widerspruch, der da aufgemacht wird, dass diese Unfähigkeit, das zusammenzudenken, das in queeren oder antikapitalistischen Kontexten erlebt? Mhm. Und was für einen Beitrag erhoffst du dann dir dementsprechend von dem Buch?
Ja, ich bin selber in so antifaschistischen und antikapitalistischen Kontexten politisch sozialisiert worden und hatte dort als Feministin, ich glaube, damals habe ich mich noch gar nicht als Queer-Feministin so sehr verstanden, aber als Feministin schon mal einen super schweren Stand gehabt, weil schon allein diese Dimension von Geschlecht und Feminismus sehr als Nebenwiderspruch gesehen wurde und das auch in der Praxis so gelebt wurde. Und ich selber komme aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Meine Mutter war alleinerziehend und hat als Erzieherin gearbeitet in Teilzeit in Westdeutschland. Und deswegen war mir die Klassenlage auch immer total wichtig. Also auch da drin Geschlecht und Klasse eben zusammenzudenken. Und das war erstmal so eine marginalisierte Position, die ich in so antikapitalistischen Kontexten hatte. Und ich würde so grob sagen, dass es ein bisschen besser geworden ist mittlerweile, also dass Feminismus zumindest jetzt als wichtiges Kampffeld irgendwie anerkannt wird in antikapitalistischen Kreisen. Aber als ich da drin sozialisiert war, war es noch viel marginalisierter. Hm. Und meine Strategie, da feministische Positionen reinzubringen, da brauchte ich nicht mit Queer Theory kommen. Das hätte niemanden überzeugt. Also ich musste da mit harter marxistisch-feministischer Theorie kommen und mit irgendwie Silvia Federici, wie eben die Rolle von Geschlecht und Hausarbeit im Kapitalismus ausgestaltet ist. Und das hat mich sehr geprägt. Aber ich hatte da drin auch immer so ein Gefühl, weil mir dann so die Rolle zugeschrieben wurde, ah ja, du bist eine von den guten Feministinnen, weil du denkst quasi den Marxismus noch mit und andere machen das aber nicht. Und da drin fand immer so ein Gegeneinander-Ausspielen statt, was ich schon ja, was ich als problematisch erachtet habe oder wo ich immer auch so ein politisches Unbehagen hatte, auch wenn ich mich selbst da drin weiterentwickelt habe und auch selber da teilweise in diese Position gebracht wurde und mich da vielleicht habe auch vereinnahmen lassen. Also das ist dann nochmal mein eigener Denkprozess. Also ich kann nochmal kurz erzählen, ich arbeite auch als Lehrende an der Uni und ich hatte ein Seminar zu den Theorien der sozialen Reproduktion und wir haben ganz viel Silvia Federici und ganz viel marxistische Feministin, Maria Rosa della Costa und so gelesen. Und dann gab es eine Intervention von queeren und trans- und nicht-binären Studierenden, die gesagt haben, Moment mal, was hat das eigentlich mit unserer Lebensrealität zu tun? Und warum ist es wichtig für uns? Weil Geschlecht wird da sehr essentialistisch, biologisierend dargestellt und es geht die ganze Zeit nur um die Rolle der Hausfrau. Das hat nichts mit uns zu tun. Und da ist mir dann mal aufgefallen, welche Leerstellen es überhaupt auch in diesem marxistischen Feminismus gibt. Und das zum Anlass genommen, in diesem Seminar auch diese Leerstellen zu füllen und uns auf die Suche gemacht nach queeren TheoretikerInnen, die eben auch marxistisch argumentieren. Und dann, wenn man da einmal anfängt zu suchen, findet sich total viel. Aber vor allen Dingen im internationalen Bereich. Und ein Anliegen meines Buches ist ja eben auch diese Diskurse, die dann international geführt werden. Also es sind ja Texte aus dem Englisch, Französischsprachigen, Spanischen, die eben auch in Deutschland bekannt zu machen und zu sagen, guck mal, was es da schon alles gibt, was hier eben gar nicht so stark rezipiert wird. Genau, und jetzt umgekehrt zu queer-feministischen Zusammenhängen, da gab es auch immer wieder Abwehrreflexe und teilweise auch total zu Recht, also weil ja eben viele marxistische und marxistisch-feministische Gruppen und Positionen eben sehr binär denken, von Frau und Mann ausgehen und Sexualität nicht gut mitdenken oder immer von der Heterosexualität ausgehen. Also auch die linke Szene sozusagen ist super heteronormativ. Und insofern kann ich es total gut verstehen, dass sich viele queere Menschen erstmal gesagt haben, wir müssen uns selbst organisieren und da drin unsere Positionen stärken. Genau, ich würde aber sagen, das hat jetzt nichts mit erstmal einer verkürzten Positionierung oder so zu tun. Genau, ich finde ganz spannend, was Bini Adamczak mal gesagt hat. Bini hat gesagt, es gibt nichts Identitäreres als die ArbeiterInnenbewegung, was irgendwie ganz gut zeigt, wie eben Klasse auch eine Identität ist. Und insofern glaube ich, dass wenn jetzt linke Gruppen und Zusammenhänge, es geht ja bis zu Sarah Wagenknecht, ne, die ich ja gar nicht mehr als links bezeichnen würde, aber wenn dann dieser Vorwurf kommt der Identitätspolitik, ist es meines Erachtens in vielen Fällen eine Abwehrstrategie gegen queere und feministische Kämpfe, die eben nicht verstehen, dass Identität und Begehren eben auch mit ökonomischen Verhältnissen verwoben ist. Und wir sehen das an vielen, vielen Stellen. Vielleicht kommen wir darauf auch nochmal zu sprechen. Genau, und darum geht's quasi, diese Verbindungslinien zu zeigen, dann auch die Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht die Unterschiede. Und auch nochmal zu zeigen, dass materialistischer Queerfeminismus auch eine sehr eurozentristische Denkweise ist, die eben im globalen Norden entwickelt ist, und zu sagen, es hat aber auch was mit, also Geschlecht und Sexualität hat aber eben auch was mit Kolonialität und intersektionalen Herrschaftsverhältnissen, also verschiedenen Ungleichheitsverhältnissen, die man zusammendenken muss, zu tun. Genau. Und durch diese Einsicht, die ich hatte in diesem Konflikt, dass ich das nicht mehr gekauft habe sozusagen und mich da nicht mehr habe vereinnahmen lassen, bin ich dann auf die Suche gegangen und habe dann total viel gefunden und vor allen Dingen auch im materialistischen Feminismus, wo ich Texte gelesen habe und gedacht habe, wow, das habe ich ja so noch nie gelesen und das ist aus den 70er Jahren, das ist ja Wahnsinn. Genau.
Ja, weit bevor dann in den 90ern die Queer Theory von Judith Butler und dann weitergehend überhaupt erst die Bühne betreten hat. Aber genau, wir wollen uns, Friederike, genau auf die Suche nach diesen Verbindungslinien machen und gleich auch noch dann in die Tradition oder in die ideengeschichtlichen Wurzeln, sage ich mal, von dem, was du und andere materialistischen Queerfeminismus nennen. Da wollen wir noch einsteigen. Mich hätte aber zunächst mal noch interessiert, weil du jetzt schon drüber gesprochen hast, was es auf materialistisch-marxistischer, antikapitalistischer Seite im weitesten Sinne, was es da für verkürztes Verständnis auch von Geschlecht, Sexualität gibt, ne? Also wenn das zum Beispiel biologistisch gedacht wird heteronormativ zweigeschlechtlich, ne? Kannst du vielleicht nochmal mit Blick auf, ja, vielleicht auch Leerstellen in der queeren Theorie, so, da schreibst du zum Beispiel in deinem Buch davon, dass es auch erst im Laufe der Entwicklung dieser Theorie dann auch so ein Material Turn gab, also da auch dann aktiv versucht wurde, queere Trans-Theorie auch mit Marxismus zusammenzudenken. Sprechen wir bestimmt später auch noch drüber. Aber siehst du schon auch, dass, sage ich mal, in der Theorie angelegt, aber dann vor allem auch im politischen Handgemenge, sage ich mal, es vielleicht auch Verkürzungen, Leerstellen im Queerfeminismus gibt, die eben genau das, was du versuchst, also Klassenverhältnisse mitzudenken, wo das nicht passiert? Also ich weiß nicht, wie zum Beispiel bei einem liberalen Antirassismus die ökonomische Struktur nicht mitgedacht wird und es geht nur um individuelle Einstellungen, so vielleicht auch ein liberaler Queerfeminismus. Kannst du sowas auch beobachten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob das damit zusammenhängt, wie Judith Butler in Deutschland rezipiert wird und was von Butler rezipiert wird und was eben auch alles nicht. Weil Butler nach dem sozusagen Erstwerk, was sehr breit rezipiert wurde, nämlich Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter 1990, auch sehr viele weitere Bücher geschrieben hat, unter anderem Bodies That Matter, Körper von Gewicht, wo es schon auch immer wieder um materialistische Fragen geht.
Okay.
Aber die Klassenlage und die ökonomischen Verhältnisse spielen bei Butler nicht die größte Rolle und die sind auch nicht so wichtig für das Erklären von dem, was Butler da macht, nämlich zu erklären, warum Zweigeschlechtlichkeit so wirkmächtig ist, wie Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird, was das jeweils mit Heterosexualität zu tun hat und warum Sex und Gender ähnlich aufgebaut sind und warum es da keinen Unterschied gibt. Also insofern kann man das Butler vorwerfen, aber ich würde auch nicht davon ausgehen, dass eine Theorie alles erklären kann. Also umgekehrt gibt es ja auch viele andere Theorien, die dann eben wieder andere Aspekte nicht mitdenken. Deswegen geht es ja darum, das zusammenzudenken. Ja, worauf du abzielst, ich finde vor allen Dingen gilt das für so eine liberale Form des Feminismus, der gar nicht unbedingt immer so queer-feministisch ist, der so sehr stark vereinnahmt wird. Wir sehen das immer wieder durch so Vereinnahmungen durch den Staat, wenn es dann um so Gender-Mainstreaming geht oder so. Und am Ende kommt nur bei raus, dass mehr Frauen in den Vorstandsetagen arbeiten müssen und dass es quasi darum geht, Karriereförderung zu machen. Und daran anlehnt, gibt es vielleicht auch so eine Richtung eines liberalen Queer-Feminismus, der halt sagt, queere Menschen müssen eben auch in Macht- und Führungspositionen sein. Und das ist halt total verkürzt. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwelche Universitäten oder Institutionen die Queer-Flagge hissen und Queer-Stuff-Networks in ihren Diversity-Plan reinschreiben und sagen, okay, jetzt haben wir Sichtbarkeit erhöht und damit ist es getan, aber überhaupt nicht über diese ökonomischen Verhältnisse, nämlich die Arbeitsplatzdiskriminierung von Queers zum Beispiel nachdenken oder darum, wer macht denn eigentlich die Repro-Arbeit und ganz platt gesagt, wer putzt eigentlich die geschlechterneutralen Toiletten am Ende des Tages? Also ich glaube, da gibt es schon immer wieder Verkürzungen, die vor allen Dingen durch Staat und Kapital vereinnahmt werden an vielen Stellen. Ich glaube, gerade in den USA, ich weiß nicht so genau, in Deutschland gibt es ja, glaube ich, nicht so gute Zahlen dazu, kann man sehen, dass queere Menschen sehr viel häufiger auf der Straße landen, dass sie mehr von Armut und Gewalt betroffen sind, also insbesondere auch in der Überschneidung mit der Kategorie Race. Was mir noch wichtig ist, was Holly Lewis in dem Band auch sagt, ist, dass queer an sich ist weder revolutionär und noch reaktionär. Und was Holly Lewis damit sagen will, ist, wenn es meine individuelle Entscheidung ist, queer zu sein, dann muss ich damit jetzt noch nicht eine Queer-Aktivistin sein, weil man würde ja auch nicht allen ArbeiterInnen vorwerfen, dass sie nicht marxistisch sind. Also könnte man, wäre auch legitim, finde ich, sollte man auch mehr tun. Aber umgekehrt hat man dann an Queerness immer so, naja, ihr seid ja quasi so subversiv und ihr müsst jetzt quasi die Revolution machen. Und damit überfrachtet man aber auch so ein bisschen die Ansprüche an so eine queere Theorie. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem oder wo dann so ein Missverständnis auch entsteht. Und gleichzeitig, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gucken, können wir sehen, dass sehr, sehr viele queere Kämpfe eben auch historisch schon antikapitalistisch waren. Zum Beispiel die Stonewall Riots, die sich jetzt 2019 war, das 50-jährige Jubiläum. Das war quasi ein Riot, ein Aufstand vor dem Stonewall Inn in New York, wo die queere Aktion, also die queere Bewegung sozusagen, auch mit einer der Ursprungsmythen sozusagen. Und sehr aktiv war damals die Gay Liberation Front, die sich auch in Teilen als antikapitalistisch verstanden hat. Und es waren Riots und da ging es um einiges und eben auch um die ökonomische Diskriminierung. Und ja, umgekehrt, also ich finde, wir können jetzt viel über so Leerstellen von Queer Theory reden und umgekehrt finde ich es aber auch wichtig, dass es so eine Tendenz gibt, wie Sarah Wagenknecht, die sagt, dass die queeren Kämpfe schuld daran sind, dass der Rechtspopulismus entstehen und aufsteigen konnte und immer populärer wurde. Und das ist eigentlich das Gegenteil oder es ist eine total fatale Position, weil es ja eben die rechten Positionen da drin aufgreift und denen sehr, sehr viel mehr Raum nimmt und sozusagen das Rechte mit vereinnahmt und eben diesen Widerspruch, diesen vermeintlichen Widerspruch total nutzt für eine Popularisierung, aber damit eigentlich queeren ArbeiterInnen und der ganzen ökonomischen und sozialen Diskriminierung von Queers und auch von Flinters total ignoriert, übergeht und sozusagen für die eigene rechte Politik auch noch marginalisiert.
Ja, super spannend, dein Blick auf das alles. Würde ich auch voll unterschreiben, dass es wie auch in anderen Bereichen natürlich Vereinnahmungsversuche gibt durch sowas wie einen progressiven Neoliberalismus und dass es auch brandgefährlich ist, wenn Linke, ich würde schon sagen, Wagenknecht ist eine Linke, halt eine linksautoritäre, den Kampf gegen Marginalisierung für den Aufstieg der Rechten verantwortlich machen. Das ist bester Antifeminismus und stärkt natürlich am Ende nur die Rechten. Deswegen, wie von dir angedeutet, Friederike, lass den Spieß mal umdrehen und drauf schauen, wie bestimmte Spielarten des Marxismus oder des Feminismus zu kurz springen. Denn ich sehe es schon auch so, dass Queerness vielleicht keine hinreichende Bedingung, aber doch eine notwendige Bedingung für die Überwindung von Patriarchat und auch Kapitalismus ist, weil beides auf der Konstruktion von Männlichkeit durch die Abwertung von anderen Geschlechtern eben beruht. Ne? Also was lässt sich denn über solche Denkrichtungen sagen, die Geschlecht zu binär oder biologistisch denken? Ich denke jetzt zum Beispiel an marxistische oder materialistische FeministInnen oder auch ganz prominent in den Debatten, ne, den Radikalfeminismus um so Figuren wie Alice Schwarzer. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, die Kategorie Geschlecht auch immer zu benennen, um Ungleichheitsverhältnisse sichtbar machen zu können. Aber die verkürzte Position sozusagen, und ich würde nicht sagen, dass sie materialistisch ist, weil der historische Materialismus, von Marx und Engels geprägt, der geht ja davon aus, dass Klasse ein ökonomisches Konstrukt ist, was quasi wandelbar ist oder prozesshaft ist, je nach kapitalistischer oder auch nicht kapitalistischer, je nach Produktionsweise. Also die Art und Weise, wie Mittel zum Leben produziert werden, diese Produktion organisiert wird, welches Herrschaftsverhältnis es da drin gibt, die bestimmt ja dann am Ende auch quasi, was unsere Identität ist in Bezug auf Klasse, aber eben auch in Bezug auf Geschlecht. Und dem historischen Materialismus geht es ja am Ende immer um eine klassenlose Gesellschaft. Also er will ja nicht nur die Verhältnisse beschreiben, sondern auch überwinden. Und wenn man jetzt guckt, was für feministische Strömungen gibt es, dann gibt es zum Beispiel einen sehr trans-exkludierenden Feminismus. Die werden auch TERFs genannt, also Trans-Exclusive Radical Feminists. Und ich würde aber sagen, die sind weder radikal, weil die ja das Problem nicht an der Wurzel beheben, und sie sind auch nicht materialistisch, weil denen geht es nicht um eine geschlechtslose Gesellschaft, sondern ganz im Gegenteil, die wollen ja Geschlecht als biologisch festschreiben und gehen davon aus, es gibt nur Frauen und Männer und das ist eine biologische Kategorie. Und insofern sind sie nicht mal feministisch, weil sie auch noch dazu beitragen, dass quasi diese Geschlechterhierarchie weiter besteht, weil sie Geschlecht festschreiben und diese Binarität in diesem Zweigeschlechtersystem ist immer auch eine Ungleichheit enthalten oder eine Hierarchisierung. Also das Zweigeschlechtersystem ist quasi eine Voraussetzung für die Hierarchisierung von Geschlecht. Und deswegen würde ich sagen, das ist eine super problematische Position und die hat für mich nichts Radikales, nichts Materialistisches und auch nichts Feministisches. Und gleichzeitig können wir sehen, in vielen anderen theoretischen Strömungen, vielleicht auch manchmal in psychoanalytisch-feministischen Strömungen, aber auch in vielen marxistisch-feministischen Strömungen. Und da muss man sich aber noch mal ein bisschen den Zeitkontext angucken. Wann sind diese Strömungen entstanden oder wann waren die virulent? Vor allen Dingen in den 1970er Jahren, wenn es jetzt um marxistischen Feminismus und zum Beispiel die Lohn für Hausarbeitsbewegung geht und so ältere Texte von Silvia Federici zum Beispiel. Und da würde ich sagen, ist es so ein bisschen schwierig, denen dann vorzuwerfen, naja, ihr habt ja noch nicht Butler gelesen und ihr habt ja noch gar nicht irgendwie Geschlecht dekonstruiert. So, ja gut, das war nicht so der Diskurs der Zeit. Ich finde aber umgekehrt, dass auch bei den marxistischen Feministinnen immer mal wieder total tolle, queere Einschläge gibt. Zum Beispiel Silvia Federici hat in einem anderen Buch, das heißt Revolution at Point Zero, Hausarbeit und feministischer Kampf. Genau, Federici schreibt zum Beispiel davon, dass Heterosexualität auch Arbeit ist. Also dass quasi Heterosexualität dem Kapitalismus dient, weil er eben diese Arbeit aus Liebe, wie Barbara Duden und Gisela Bock das nennen, also diese ganze unbezahlte Haus- und Sorgearbeit, von der ja der Kapitalismus abhängig ist, das muss legitimiert werden, dass diese Arbeit gemacht wird. Und das wird unter anderem über heterosexuelle Liebe abgesichert. Und dieser Text ist, glaube ich, aus den 70er Jahren von Silvia Federici. Der zeigt dann schon ganz gut, dass es quasi schon in den 70er Jahren auch bei den marxistischen Feministinnen eben ein Nachdenken über Sexualität gab. Vielleicht noch dazu, ich glaube, dass die Erfindung von Heterosexualität als eine Identitätskategorie total wichtig ist auch für den Kapitalismus, weil es muss diese Zweigeschlechterordnung aufrechterhalten werden. Darin wird Sorgearbeit abgewertet und das muss legitimiert werden. Und dafür ist eben nicht nur Geschlecht dazu da, sondern eben auch immer Sexualität. Also insofern ist auch Heterosexualität ein Herrschaftssystem. Und deswegen braucht es auch immer beides. Also zum einen materialistisch-feministische als auch queer-theoretische Perspektiven, um dann Geschlecht und Sexualität auch im Kapitalismus umfassend zu verstehen. Aber meine These wäre eben, dass die materialistische Perspektive auch schon queer angelegt ist und dass es diese Einseitigkeit vielleicht eher dann in marxistisch-feministischen Theorien gibt. Und ich glaube, ein Problem im deutschen Kontext, und das stört mich auch ein bisschen und da habe ich auch so ein bisschen gegen angeschrieben, ist, dass diese Begriffe immer so durcheinander geworfen werden. Also alle sprechen immer von wahlweise marxistischem, sozialistischem, materialistischem Feminismus. Wenn wir uns das aber theoriegeschichtlich anschauen, gibt es da eben auch einen Unterschied.
Ja, schön. Deswegen bist du ja hier, um da von dir zu lernen. Und lass uns tatsächlich gleich über die Grundlagen des materialistischen Feminismus sprechen, wo du schon gesagt hast, dass da die AutorInnen auch sehr queer theoretisch schon gedacht haben, obwohl diese Kategorie damals in den 70ern noch gar nicht existiert hat. Ich hätte aber noch kurz interessiert, wir können es ja auch mal von der anderen Seite und von dem Problem, was wir jetzt gegenwärtig erleben, dem Backlash gegen Feminismus, können wir es ja auch mal betrachten, warum es wichtig ist, das alles zusammenzudenken. Denn wir erleben ja eine Zunahme von Queer- und Transfeindlichkeit in ja den gegenwärtigen Krisen auch. Und da stehen ja nicht nur rechtsradikale und religiös-fundamentalistische Interessen hinter diesen Angriffen, sondern diese Anti-Gender-Kampagnen zum Beispiel, die werden ja auch von UnternehmerInnen unterstützt und wie beobachtest du das? Siehst du da auch so ein Zusammenspiel von Kapital und Patriarchat in so einem Antifeminismus, der ja irgendwie auch so als ein Scharnier funktioniert zwischen verschiedenen politischen Strömungen? Ne? Da finden sich dann, weiß ich nicht, auch Radikalkonservative mit Rechtsradikalen zusammen oder eben dann auch Kapitalinteressen. Siehst du das auch und ist das vielleicht auch Grund, drüber nachzudenken, diese Verbindungen zu suchen und Klasse und Queerness zusammenzudenken?
Ich würde das ganz genauso sehen und ich glaube, wir sind gerade an einem Wendepunkt, wo das total zunimmt. Nämlich, ich würde vielleicht von einem autoritären Neoliberalismus sprechen, der gleichzeitig antifeministisch, aber auch queerfeindlich ist und den wir dringend bekämpfen müssen, weil er schlecht ist für die Menschen, die dem Planet Liebe begehren, alles. Also wie Eva von Redeker sagt, wir brauchen die Revolution für das Leben und das zeigt sich hier und das müssen wir zusammen machen. Wenn wir da drin gespalten sind, dann befürchte ich, dass das noch zunehmen wird und das ist fatal, sich da über die Folgen auch Gedanken zu machen. Und ich würde sagen, dass dieser autoritäre Neoliberalismus, dass der aufgestiegen ist, und da sehen wir sehr, sehr viele Beispiele, also jetzt aktuell auch Milei in Argentinien, aber auch der Erfolg von Trump in den USA, In Italien haben wir Meloni, in Indien Modi, in Ungarn Orban und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele, fast alles Männer, ist auch kein Zufall. Und all diese Beispiele zeigen eigentlich ganz gut, wie sehr Kapitalinteressen, Antifeminismus, Queer- und Transfeindlichkeit miteinander verbunden ist. Und ich würde sagen, dass der autoritäre Neoliberalismus, also darüber hat auch Alex Demirovic zum Beispiel viel geschrieben, dass es eine vermeintliche Krisenbewältigungsstrategie ist, also eine Antwort von rechts auf ökonomische Krisen, aber auch Klimakrisen und so weiter. Aber welche halt die Interessen des Kapitals vertritt, nach oben umverteilt und das Ganze dann durch Nationalismus, Rechtspopulismus und auch Queer- und Transfeindlichkeit absichert. Und deswegen, also wegen dieser Verbindung, sind dann die Feinde dieser Politik quasi alle MigrantInnen, Queers, FeministInnen, emanzipatorische, antifaschistische und antikapitalistische soziale Bewegung. Und in diesem autoritären Neoliberalismus spielt jetzt die Familie, und zwar wirklich als heterosexuelle Kleinfamilie gedacht, eine wichtige Rolle. Also darüber wir können so ein bisschen staatstheoretisch mit Louis Althusser sagen, dass es da eine Anrufung gibt an eben diese heterosexuelle Familie, die einmal die Reproduktion der Arbeitskraft sicherstellen soll, also für das Kapital da ist, aber auch immer ein Ort ist, in der eben Kapital- und Staatsideologie auch reproduziert wird. Und ich glaube, deswegen ist die Familie auch so ein wichtiges Kampffeld, das wir eben nicht den Rechten überlassen sollten. Das wäre auch mein Argument für alle Antifaschistinnen und Antikapitalistinnen, die uns jetzt zuhören, die noch nicht so viel über feministische Themen nachgedacht haben, mal zu überlegen, wie zentral die Familie eigentlich in diesen Kämpfen eingebettet ist und warum es darum geht, dieser Vereinnahmung von Familie auch eine emanzipatorische Politik, die auch Sorgearbeit und Sorgeverhältnisse mitdenkt, gegenüberzustellen.
Ja.
Genau, und in Deutschland, würde ich sagen, haben wir auch eine ganz spezifische Situation und wir haben es ja gerade mit der Korrektivrecherche auch gesehen, dass das Kapital da durchaus mit am Tisch sitzt, wenn rechtsradikale, rechtspopulistische und konservative Kräfte zusammenkommen. Und ich glaube, da sollten wir keine Illusion haben. Denen geht's um eine Gesellschaft, die nicht queer, nicht feministisch, nicht von Migrationen geprägt ist und die auf sehr, sehr vielen Ebenen total problematisch ist. Und um vielleicht noch eine Kontroverse zu nennen, also es gab ja immer wieder diese Debatten um so sexuelle Früherziehung oder auch so diese Drag-Lesungen. Und auch da kann man irgendwie ganz gut sehen, wie so die Familie quasi so ein sehr umkämpfter Ort ist für so staatliche Ideologie. Aber das Kapital, das ist ja interessant. Der Kapitalismus kann ja sehr viel vereinnahmen und für sich nutzen. Der schafft es auf der einen Seite, diese autoritär-neoliberale Ideologie zu fahren, die dann aber damit einhergeht, dass so Firmen wie Nike oder auch ganz viele andere eben dann zu 50 Jahre Pride oder so eine neue Produktpalette mit Regenbogenfarben auf den Markt bringt. Also auch da findet wieder eine Vereinnahmung statt. Und diese beiden Pole scheinen sich anscheinend nicht zu widersprechen. Also der Kapitalismus geht da ganz gut mit den eigenen Widersprüchen.
So, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an all meine Fördermitglieder da draußen zu schicken. Ich war ja vergangene Woche krankheitsbedingt ausgefallen und auf meine Nachricht hin haben sich super viele Leute von euch gemeldet bei mir mit Genesungswünschen und lieben Botschaften. Ja, das hat mich wirklich sehr aufgebaut. Danke dafür. Genau, und denkt bitte alle dran, dieser Podcast hier, der ist nur möglich dank seiner Fördermitglieder, die monatlich mit einem Beitrag meine Arbeit supporten. Wenn du also noch nicht dabei bist, es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Du ermöglichst damit nicht nur, dass ich und die Crew vom Was tun Podcast um Inken und Valentin gute Inhalte für alle da draußen kostenlos zur Verfügung stellen können. Nein, es winken auch Goodies und du hast wöchentlich die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal gibt's den Sammelband von Friederike Bayer zu gewinnen, Materialistischer Queer-Feminismus. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du mitmachen kannst bei Dissens, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So. So, jetzt geht's weiter mit Teil 2 meines Gespräches mit Friederike Bayer. Sie forscht und lehrt zu Geschlecht, Sexualität und Klasse im Kapitalismus. Dabei verbindet sie Queer-Feminismus, Materialismus sowie dekoloniale Perspektiven. Friederike, lass uns mal tatsächlich jetzt auf dann die Entstehungsgeschichte dessen schauen, was du materialistischen Queer-Feminismus nennst. Da spielen vor allem heute recht wenig bekannte feministische VordenkerInnen eine Rolle. Und klar, es sind irgendwie zwei Theorietraditionen, auf die wir dann wahrscheinlich schauen müssen. Die Queer Theory ab den 90ern, aber dann auch die materialistischen FeministInnen, wie du sie nennst, ab den 70ern. Lass uns vielleicht dort mal anfangen. Da sprichst du vor allem in deinem Buch oder hast Texte abgedruckt von zwei französischen FeministInnen, Christine Delphi und Monique Wittig. Was ist denn kennzeichnend für diese beiden AutorInnen, für ihren Feminismus beziehungsweise ihr Verständnis von Geschlecht und Sexualität im Kapitalismus und macht sie deshalb dann auch interessant für uns heute, wenn wir eben überlegen, okay, wie verbinden wir diese Dimensionen Queer und Klasse?
Ja, erstmal ist es sehr symptomatisch, dass du die nicht kennst, und das liegt jetzt nicht an deiner Unbelesenheit, die ich dir nicht attestieren würde, sondern ich habe mich auch irgendwie ungefähr, weiß ich nicht, 15 Jahre mit Geschlecht und Kapitalismus und so auseinandergesetzt und kannte die eben auch sehr, sehr lange nicht. Mhm. Und als ich dann auf die gestoßen bin, dachte ich, warum ist das so und warum kennt die hier niemand, und dachte, das muss sich unbedingt ändern, weil ich die in vielen Punkten so revolutionär finde, und ich will das kurz ausführen. Also Christine Delphi und Monique Wittig haben in den 70er und 80er Jahren publiziert, und die beziehen sich auf unterschiedliche Theorietraditionen, einmal auch eine marxistisch-feministische, eine psychoanalytisch-feministische, aber auch so ein bisschen in diesen Bereich, den wir so Poststrukturalismus nennen würden, also in der zum Beispiel die Konstruktion und die Macht von Wissen mehr im Zentrum steht als jetzt die knallharten gesellschaftlichen Strukturen sozusagen. Mhm. Und sie grenzen sich in ihren Schriften, grenzen sich quasi von den marxistischen Feministinnen ab, und zwar von einem Geschlechterbegriff, der so sehr biologisch essentialistisch ist, also der die Zweigeschlechtlichkeit als solche als biologisch versteht, und gleichzeitig von so einem Denken, was wir auch immer wieder finden, von Haupt- und Nebenwiderspruchsthese. Also sozusagen, der Kapitalismus ist der Hauptwiderspruch und den müssen wir bekämpfen, und danach hat sich das mit dem Patriarchat erledigt. Also dagegen wenden die sich auch. Mhm. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass der Widerspruch zwischen Klasse und Identität die neue Debatte um Haupt- und Nebenwiderspruch ist, aber eigentlich das Gleiche meint. Aber das nur am Rande. Und was sie eben zeigen, ist, dass Geschlecht genau wie Klasse auch von den ökonomischen Verhältnissen abhängt. Und Jule Gavrin hat im Nachwort dieses Bandes auch schon geschrieben, dass der Klassenbegriff bei Marx eigentlich immer schon sehr dekonstruktivistisch angelegt ist. Das heißt, wenn Klasse jeweils von den ökonomischen Verhältnissen abhängt, dann können sich die ökonomischen Verhältnisse ändern und dann ändert sich auch Klasse und es ist nichts Festes. Mhm. Und die haben jetzt diesen Move gemacht und diesen dekonstruktivistischen Klassenbegriff, wenn wir ihn so nennen wollen, auf Geschlecht übertragen und haben gesagt, wenn Klasse ein Verhältnis ist und veränderbar ist, dann ist es bei Geschlecht auch so. Und wir müssen uns quasi historisch nur angucken, wie in verschiedenen Herrschaftsepochen und Herrschaftsverhältnissen Geschlecht und Geschlechterverhältnis jeweils konstituiert war. Und wir sehen, es hat sich immer verändert. Also man kann das jetzt zum Beispiel noch mal kurz sagen, für so eine fordistische Akkumulationsweise, also so ganz klassisch 50er, 60er Jahre, war so ein Ernährer-Hausfrau-Modell sehr virulent. Also es ist so ein bürgerliches Ideal. Es gibt den einen Ernährer und die andere Person macht die Sorgearbeit und ist zu Hause. Und das hat sich eben in einem neoliberalen und postfordistischen kapitalistischen System sehr verändert. Also jetzt müssen quasi auch Frauen, und eigentlich müssen alle arbeiten, weil ein Lohn überhaupt nicht mehr zum Leben reicht, aber trotzdem hat sich eben die Care-Arbeit nicht umverteilt. Aber daran sehen wir, dass sich auch die Geschlechterrollen und die Geschlechteridentität verändert hat. Mhm. Und das ist zum einen sehr, sehr revolutionär, weil da drin ja schon diese soziale Konstruktion von Geschlecht mit drin steckt, die dann eben Feministinnen später aufgegriffen haben oder Judith Butler dann auch weiterentwickelt hat. Und was ich noch super revolutionär finde, der zweite Punkt, ist, dass Monique Wittig 1980 schon, also 10 Jahre vor Judith Butler, theoretisch darlegt, wie eigentlich die herrschende Heterosexualität auf der Zweigeschlechtlichkeit basiert. Also dass Geschlecht und Sexualität immer zusammenzudenken ist. Und das wiederum legitimiert die Unterdrückung von Frauen. Wenn ich ein Zitat vorlesen darf, was ich sehr revolutionär finde, Monique Wittig sagt, die Klasse der Frauen können wir nur überwinden, indem wir die Heterosexualität als gesellschaftliches System beiseitigen, welches darauf basiert, dass Frauen von Männern unterdrückt werden und welches die Doktrin von der Verschiedenheit der biologischen Geschlechter erzeugt, um diese Unterdrückung zu rechtfertigen. Also da steckt das quasi drin, dass es eine Legitimation gibt, die durch die Heterosexualität funktioniert und die das Zweigeschlechtersystem konstituiert. Mhm. So, und da hat Wittig eben schon Judith Butler vorweggenommen und da zeigen sich eigentlich sehr gut diese Verbindungslinien zwischen Materialismus oder einem historischen Materialismus und einem Queer-Feminismus. Und was ich so toll finde, ist daran, dass die schon zeigen, dass es eben auch eine ökonomische und soziale Grundlage der Verhältnisse gibt, also was Materialistisches. Und das ist vielleicht eine Leerstelle bei Judith Butler, die wir auch kritisieren können, auch zu Recht.
Ja, danke dir. Vielleicht können wir jetzt mal den Sprung nach vorne machen und uns anschauen, wie der Queer-Feminismus denn dann auch Bezug genommen hat auf materialistische Ideen. Mhm. Kannst du das vielleicht einmal erläutern, wo sich dann quasi von der, ich will es jetzt gar nicht andere Seite nennen, weil das wäre irgendwie zu dichotom gedacht, aber wie sich dann später queer-feministische DenkerInnen dann auch materialistischen Ideen zugewandt hat oder beziehungsweise anders formuliert, wo da Anknüpfungspunkte sind, die uns dann auch ermöglichen, das zusammenzudenken. Mhm.
Also zum einen findet man schon bei Judith Butler auch sehr viele Anknüpfungspunkte. Also ich habe extra nochmal in das Buch Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, das übrigens auf Englisch heißt es Feminism and the Subversion of Identity, also die Subversion von Identität. Das ist eigentlich das, worum es Butler geht, sehr zentral. Mhm. Und Butler arbeitet sich komplett an Monique Wittig ab. Also Monique Wittig wird 126 okay. Mal, wird extra nachgezählt, genannt ja. bei Butler. Und Wittigs Gedanken werden in über 30 Seiten ausgeführt. Also es ist eigentlich eine Adelung, Wittigs Denken. Und Butler übernimmt total viel von Monique Wittig. Also zum einen, dass Monique Wittig schon herausarbeitet, wie Geschlecht durch Sprache hergestellt wird. Das wird quasi aufgegriffen und dann nochmal weiterentwickelt. Dann gibt es so diese, auch in Anlehnung an Wittig, dass es so eine Wiederholung von Sprechakten gibt, dass darüber Geschlecht hergestellt wird und das Geschlecht eine diskursive Praxis ist. Also als Beispiel, wenn im Standesamt es heißt, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, oder wenn es bei der Geburt heißt, es ist ein Mädchen oder ein Junge, dann wird das quasi schon festgeschrieben durch diesen Sprechakt. Mhm. Und dann bezieht sich Butler noch ganz viel auf Louis Althusser, nämlich einem marxistischen Philosophen, der dieses Konzept der Anrufung, der Interpellation geprägt hat, dass darüber Ideologie funktioniert. Also dadurch, dass jemand angerufen wird, dann eben als Frau oder Mann, und auf die Anrufung reagiert. Also indem das Subjekt reagiert und sagt, ja, ich bin hiermit gemeint, wird dann in diesem Akt auch Geschlecht hergestellt. Und das sind so Punkte, wo ich sagen würde, da gibt es ganz viele Überschneidungen, die eben bei Butler auch mit vorkommen. Und ein dritter, vielleicht politisch auch am relevantesten, ist, dass Wittig sagt, Geschlecht muss abgeschafft werden. Wir brauchen eine geschlechtslose Gesellschaft. Und das hat auch nochmal, also in Anlehnung an eine klassenlose Gesellschaft, und das hat auch nochmal einen Einschlag bei Judith Butler, in dem auch Butler sagt, wir müssen quasi Geschlecht durch zum Beispiel Drag-Praktiken irritieren und es geht quasi darum, die Gesellschaft zu verentgeschlechtlichen. Mhm. Genau. Und dann finde ich, zeigt sich auch ganz gut, dass die Queer Theory, die hat bei Judith Butler nicht angefangen. Es waren schon viele vor Butler, die queer theoretisch geschrieben und argumentiert haben. Und das meine ich mit, vielleicht gibt es so eine Verkürzung der Rezeption im deutschsprachigen Raum. Und zum anderen ist seitdem viel passiert. Also wir haben seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2008 haben sich eben auch viele queere TheoretikerInnen mit marxistischen und mit Klassenperspektiven auseinandergesetzt. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Kevin Floyd, der dann in Rückgriff auf Georg Lukács die Totalität des Begehrens im Kapitalismus ausführt. Also jetzt nur als ein kurzes Beispiel.
Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen was erzählen, Friederike, zu den späteren AutorInnen, die du auch in deinem Buch anführst? Sophie, ich weiß jetzt gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Noyer, Franziska Haug, Nadraha, da wird ja auch dann in Anschluss an Judith Butler, an die Queer Theory, aber auch mit Rückgriff zum Teil in der Auseinandersetzung mit Butler und Marx, also im Rückgriff auch auf marxistische Ideen, sowas wie einen queerer Marxismus entworfen. Ich glaube, das finde ich ganz spannend, wenn du vielleicht ein zwei Takte dazu sagst. Wo geht's da eigentlich drum? Vielleicht auch am Beispiel von welchen Debatten oder von welchen aktuellen Themen wird da so eine queer-marxistische oder letztendlich ja auch materialistisch-queer-feministische, wie es dir vorstrebt, ne, so eine Perspektive entworfen? Genau.
Genau, wer jetzt beim Zuhören gedacht hat, na ja, diese alten Sachen aus den 70er, 80ern, was können die uns eigentlich noch sagen über Geschlechterverhältnis und Sexualität heute? Es gibt wahnsinnig viel mittlerweile in dem Bereich queeren Marxismus. Es ist sozusagen eine Art materialistischer Turn, den diese Theorie hingelegt hat und wo einfach noch viel zu wenig Texte bekannt sind im deutschsprachigen Diskurs. Und eine deutsche Autorin, die ich für den Band gewinnen konnte, ist Franziska Haug. Weil Franziska Haug finde ich spannend, weil sie zeigt, wie der Begriff der Materie bei sowohl Judith Butler als auch bei Karl Marx schon prozesshaft angelegt ist und dass es da Anschlüsse gibt und dass es da quasi eine Parallelität gibt, die Franziska Haug dann so theoretisch ausführt. Und dann gibt es aber noch andere spannende Texte in dem Band, einmal genau von Sophie Noyer. Sophie Noyer argumentiert dafür, dass man den historischen Materialismus benutzen sollte als eine Methode, um dann jeweils zu zeigen, dass Geschlecht, aber auch Sexualität von den Bedingungen der Kapitalakkumulation abhängt, und zwar in ihrem jeweiligen historischen Kontext. Also immer zu gucken, von was für Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse reden wir eigentlich gerade und wie hängt das zusammen mit dem Kapitalismus, worüber wir auch schon viel gesprochen haben heute. Und ganz zentral finde ich auch den Text von Nadraha. Und Nadraha ist eine Übersetzung aus dem wunderbaren Buch, aus dem Reader Transgender Marxism, also der quasi aus einer Transgender-Perspektive sich mit Marxismus auseinandersetzt. Und Nadraha nimmt den Begriff der sozialen Reproduktion, der ja quasi ein Urgestein der marxistisch-feministischen Theoriebildung ist, und erweitert den queer theoretisch, zeigt aber gleichzeitig, dass es schon in den 70er Jahren eine Bewegung gab, die hieß Wages to Lesbians, also Löhne für Lesben, grob übersetzt, die innerhalb der marxistisch-feministischen Lohn für Hausarbeitsbewegung organisiert war und die auch damals schon auf diese Leerstellen der sozialen Reproduktionstheorie hingewiesen haben und schon gesagt haben, dass wir quasi eine queere Perspektive darauf auch brauchen und dass es sowas wie queere Community-Arbeit zum Beispiel gibt.
Lass uns vielleicht mal tatsächlich das jetzt auch übertragen auf das Thema geschlechtliche Arbeitsteilung, Geschlechterungerechtigkeit mit Blick auf Sorgearbeit. Da geht es ja auch viel hier im Podcast drum. Und vielleicht fällt es jetzt der einen oder anderen Person, die uns zugehört hat und auch mir, gar nicht so leicht, das, was du jetzt anhand der Theorietradition, ja, oder den ideengeschichtlichen Wurzeln eines materialistischen Queerfeminismus da erläutert hast, das jetzt zum Beispiel auf so eine zentrale Frage unserer Gegenwart zu übertragen. Also lass uns doch vielleicht mal ganz genau drauf schauen, was können uns diese Perspektiven, von denen du jetzt eben schon erzählt hast, was können die uns mit Blick auf diese zentrale Frage der Geschlechterungerechtigkeit, die wir erleben, was können die uns dazu sagen, wie das zusammenwirkt, Patriarchat, Heterosexismus und Kapitalismus? Und was können sie uns auch dazu sagen, wie wir das überwinden können?
Also zum einen, das habe ich schon angedeutet, gibt es so eine Trennung von Produktion und Reproduktion im Kapitalismus, die so vor allen Dingen bei Marx wird es beschrieben als dieser Prozess auch der ursprünglichen Akkumulation, also wie quasi Land genommen wird und damit die ArbeiterInnen sozusagen ihre Subsistenzmittel verlieren, also gar keine Mittel mehr haben, um selbst ihre eigenen Lebensmittel herzustellen und deswegen in die Fabriken gehen müssen. Und das hat eben zu so einer räumlichen Trennung auch geführt und geht aber auch einher mit so einer Festschreibung und Biologisierung von einer Zweigeschlechterordnung. Und die ist für den Kapitalismus aber total fundamental, weil der Kapitalismus braht die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit, die soziale Reproduktionsarbeit, weil sie ArbeiterInnen reproduziert. Also und durch die Ausbeutung der ArbeiterInnen wird ja eben dann das Kapital generiert. Und er muss gleichzeitig, also er ist auf diese Arbeit angewiesen, aber gleichzeitig muss er die Kosten jeweils senken. Die müssen sehr, sehr niedrig gehalten werden, weil ja die Arbeiterinnen bekommen immer nur die durchschnittlichen Kosten ihrer Reproduktion oder so bei Marx und der Rest ist dann der Mehrwert. Genau, und Marx vergisst jetzt komplett diese unbezahlte Haus- und Sorgearbeit und denkt so, die ArbeiterInnen bekommen halt irgendwie ihren Lohn und das ist dann quasi schon das Essen und das Gepflegtwerden. Das ist quasi so ein bisschen dieser Kurzschluss. Und man kann jetzt sehen, wenn man so feministisch historisch guckt, dass diese Trennung von Produktion und Reproduktion dann jeweils mit der Entstehung und Verfestigung auch von so einer Zweigeschlechterordnung einhergeht, mit jeweils sehr konträren Geschlechterstereotypen oder Geschlechtercharaktere, wie Karin Hausen es nennen würde. Genau, das heißt, wir haben einerseits diese Arbeit, die getan werden muss, aber die total abgewertet wird. Und dazu braucht es quasi eine Legitimation, warum eine Hälfte der Bevölkerung diese Arbeit zu einem großen Teil unbezahlt macht. Und das lässt sich ganz gut eben über so eine heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit absichern, indem dann irgendwie gesagt wird, na ja, und dann wird es so aus Liebe gemacht und das macht man ja irgendwie alles gerne und so. Und das stimmt zum Teil auch. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, diese Arbeit ist jetzt nur für den Kapitalismus da, sondern sie hat auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften oder ist total wichtig. Aber gleichzeitig kann sie so halt besonders effizient vom Kapitalismus auch vereinnahmt werden. Und was ich noch sagen würde in jetzt Bezug zu so einem marxistischen Feminismus, also in dieser sozialen Reproduktionsarbeit ist ja immer auch Sexualität schon mitgedacht, weil eben die Heterosexualität dieser Arbeit, also Liebe aus Arbeit und Arbeit als Liebe quasi absichern muss. Aber in diesen ganzen sozialen Reproduktionstheorien von marxistischen Feministinnen wird so ein bisschen vergessen, dass diese Sorgearbeit eben auch ein sehr emanzipatorisches Potenzial hat. Und wenn wir uns jetzt angucken, was es für Sorgearbeit in queeren Communities gibt, dann ist das eine Sorgearbeit, die vielleicht auch in Teilen empowernd sein kann, die zum einen Queers dabei unterstützt, am nächsten Tag wieder arbeitsfähig zu sein, weil sie mit ihrer Diskriminierung klarkommen müssen, aber gleichzeitig auch schon solidarische Lebens- und Beziehungsweisen praktiziert. Und das finde ich nochmal ganz zentral und deswegen finde ich es so wichtig, das zusammenzudenken.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel so eine Autorin wie Monique Wittig, da wird gesagt, um die Klasse der Frauen zu befreien, also die mehrheitlich in unbezahlter Sorgearbeit ausgebeutet werden, brauchen wir die geschlechtslose Gesellschaft. Das ist vielleicht auch sowas, was dann nochmal so die Verbindung aufzeigt von eben Queer Theory und ja materialistisch antikapitalistischer Arbeit oder Denken. Denn gibt ja jetzt vielleicht auch Leute, die würden sagen, okay, wieso müssen wir Zweigeschlechtlichkeit aufheben? Wir müssen einfach anfangen, alle gute Ratgeber zu lesen und kritisch männlich an uns zu arbeiten und halt in Beziehungen, in der Kleinfamilie, wie auch immer, oder auch in größeren Kontexten anfangen, Arbeiten gerechter zu verteilen. So, weißt du, wie ich meine? Also vielleicht kannst du nochmal ganz konkret machen, warum es deiner Ansicht nach oder nach Ansicht dieser AutorInnen, warum müssen wir tatsächlich an diese heteronormative Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität ran? Wie sichert die dieses ungerechte Sorgearbeitssystem auch ab? Ja,
Ja, ich finde es schön, die Vorschläge, die du gebracht hast. Und es sind ja auch alles erstmal nicht zu verwerfende Vorschläge. Aber sie sind halt immer auch begrenzt im Kapitalismus. Also der Kapitalismus basiert ja auch darauf, dass es eine große Lohnungleichheit gibt und sehr viele Menschen, die sehr emanzipatorisch denken und die sagen, na klar, wenn ein Kind kommt, natürlich wollen wir das irgendwie gemeinsam und gleichberechtigt erziehen. Und dann ist aber klar, okay, Mist, die Frau verdient vielleicht weniger und der Mann mehr, also wer geht in Teilzeit? Also das ist dann immer so eine scheinbar ökonomische Notwendigkeit, die dann dazu führt, dass sich die Verhältnisse nicht ändern und die auch, finde ich, ganz gut zeigt, dass wir quasi Geschlecht an sich abschaffen müssen, weil der Kapitalismus basiert auf Ungleichheit und solange es Geschlechterungleichheit gibt, wird die auch produktiv gemacht. Und gleichzeitig gibt es so eine binäre Ordnung oder quasi auch schon so ein binäres Denksystem. Das würde jetzt zu weit führen, aber vielleicht ganz kurz, es führt zurück zur Antike. Das gab es schon bei Aristoteles, dann bei Descartes. Er hat so zwischen diesem Natur-Kultur, also durch diese Trennung werden eben diese ganzen Ungleichheitsverhältnisse auch legitimiert. Also es gibt die Zweigeschlechtlichkeit dafür, weil sie die Unterdrückung von Frauen legitimiert. Und sonst wäre es ja total egal, welches Geschlecht wir uns geben und wie wir uns identifizieren. Aber man kann ja mal fragen, warum ist es denn dem Staat und dem Kapital auch so wichtig, was für ein Geschlecht wir haben? Warum müssen wir das jeden Tag 100.000 Mal angeben und werden immer so adressiert? Also das kommt ja nicht von ungefähr, sondern dass genau das legitimiert dann am Ende auch die Ungleichheit und die Hierarchie. Und das finde ich irgendwie eine schöne Perspektive oder auch eine schöne utopische Perspektive im materialistischen Feminismus, dass man sich anguckt, analog zum historischen Materialismus, wo eben die klassenlose Gesellschaft und das Leben jenseits von hierarchischen Zuweisungen und Ungleichheit und Ausbeutung, dass es deswegen analog dazu auch um eine Überwindung von Geschlechterverhältnissen und aber auch der Kategorie von Geschlecht an sich geht. Und Monique Wittig hat diesen Begriff der geschlechtslosen Gesellschaft geprägt. Der wurde aber auch schon vorher benannt, von T. Grace Atkinson zum Beispiel in den 70er Jahren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, nicht nur, wie sieht eine klassenlose Gesellschaft aus, darüber gibt's ja auch schon viel Nachdenken über Sozialismus und Kommunismus. Da sind ja auch viele spannende Leute immer wieder in deinem Podcast. Aber auch darüber nachzudenken, was wäre denn eigentlich eine geschlechtslose Gesellschaft und wie könnte die überhaupt aussehen?
Ja, und das ist auch widersprüchlich, ne? Also wir haben jetzt dieses neue Selbstbestimmungsgesetz, so was ich unbedingt begrüße und was ein Fortschritt ist. Ja. Was aber auf eine interessante Art und Weise auch wieder Geschlecht, also es erweitert irgendwie die geschlechtlichen Zuschreibungen, schreibt sie aber auch auf eine gewisse Art und Weise wieder fest, oder?
Ja, total. Wir sehen an Ecken und Enden eine Heterosexualisierung von queeren Lebensverhältnissen. Also Queers dürfen in der Gesellschaft sein und agieren, wenn sie sich heterosexuell verhalten. Also sie sollen dann bitte auch heiraten. Und wenn sie ein Kind bekommen, sollen sie sich genauso verhalten wie hetero-Kleinfamilien. Sie dürfen jetzt nicht irgendwie zu fünft ein Kind großziehen, weil das ist nicht vorgesehen, sondern es muss innerhalb von einem Zweiersystem stattfinden. Ja. Das ist ökonomisch total ineffizient. Wenn wir den Kapitalismus mal ernst nehmen wollen, wenn wir Sorgearbeit effizienter gestalten wollen, dann brauchen wir Großküchen und Sorge-Communities, Care-Communities an allen Ecken und Enden. Also dann brauchen wir ein ganzes, ganz anderes Nachdenken über soziale Reproduktion. Aber das nur am Rande.
Friederike, die Zeit ist leider schon fortgeschritten. Deswegen würde ich gerne nur noch mit dir einen Ausblick wagen. Und zwar das, was du jetzt, du hast es schon angedeutet, ne, wie auch ein materialistischer Queer-Feminismus in der Praxis aussehen könnte. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Takte zum Abschluss sagen. Was wären denn aus deiner Sicht Grundrisse einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft? Und wo siehst du vielleicht auch ganz konkret, ja, gute Ansätze, sage ich mal, ja, so im praktischen politischen Handgemenge, wo du sagst so, okay, da können wir weitermachen.
Vielleicht noch mal kurz zu diesem Begriff sorgezentriert, wenn wir davon ausgehen, dass der Kapitalismus auf Ausbeutung der Lohnarbeit basiert und es nicht um menschliche Bedürfnisse geht, sondern um Kapitalakkumulation und Kapitalinteressen, geht es umgekehrt darum, eine Gesellschaft aufzubauen auf den Bedürfnissen der Menschen. Was brauchen wir eigentlich? Welche Bedingungen brauchen wir, um uns gut um uns selbst zu kümmern, um andere zu kümmern? Was sind eigentlich die menschlichen Bedürfnisse? Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch in Bezug auf die kommende Klimakrise, weil wir auch merken, dass wir mit den Ressourcen nicht weiter so haushalten können. Und vielleicht geht es auch darum, nochmal andere Ressourcen zu entdecken, die stattdessen erstrebenswert sind für ein gutes Leben für alle und nicht nur Geld, sondern vielleicht auch Zeit oder eben besonders gute Beziehungen zueinander. Weil ich glaube, wenn Menschen die Zeit haben, mehr Sorgearbeit tun zu können, dass daraus für alle auch die Zufriedenheit steigt oder dass sich um alle auch automatisch mehr gekümmert wird. Und vielleicht ganz kurz, mir ist es immer so wichtig, auch über die Utopie zu sprechen, weil ich glaube, umso dystopischer oder düster die Zeiten sind, desto mehr brauchen wir eigentlich auch ein Nachdenken über, wie könnte alles anders sein, damit wir überhaupt weiter Politik machen können und irgendwie auch ein bisschen einen Hoffnungsschimmer haben. Also eine strategische Entscheidung vielleicht auch zu mehr Hoffnung und den Utopien in ja sehr dystopischen Weltverhältnissen. Und aber es ist auch klar, dass nicht theoretisch jetzt irgendwie das komplett ausgearbeitet werden kann, was denn jetzt im Einzelnen die Utopie ist, sondern das muss immer in einem kollektiven Prozess auch entwickelt werden und kann an der Stelle auch immer so ein Gedankenexperiment nur sein.
Ja, und ich denke auch zurückgebunden sein an die Umstände, in denen wir Geschichte machen, wie das Marx gesagt hat. Ne? Also Utopien am Reißbrett, das bringt niemandem was, das ist Idealismus, sondern Utopien sollten sich an den Widersprüchen des Systems entwickeln.
Ja.
Ne?
Ja, ganz genau. Wir haben natürlich auch immer Grenzen, worüber wir überhaupt nachdenken können. Und deswegen, aber wir müssen ja irgendwo anfangen, die bessere Gesellschaft zu entwerfen.
Dann schieß los, Ulrike.
Genau, also ich finde es wichtig, dass die Sprache verendgeschlechtlicht ist. Das hat Monique Wittig auch schon sehr, sehr stark gemacht, dass wir nicht mehr weibliche, männliche Endungen haben, dass wir keine Pronomen haben, dass wir Menschen mit ihren Namen ansprechen und eben nicht nach Geschlecht. Dass es auch gar nicht interessant ist, wenn ich jemanden treffe auf der Straße, welches Geschlecht es ist, überhaupt nicht relevant, weil für was denn? Ich begegne erstmal einem Menschen.
Ja, er klingt so einfach, aber ist so schwierig. Ja, ich merke das zum Beispiel gerade auch mit meinem Kind, dass ich versuche, ihm da das Geschlecht, was ihm zugewiesen wurde, nicht aufzudrücken. Und jetzt habe ich es gerade schon wieder gesagt. It's fucking hard.
Ja, es ist ein Unlearning Patriarchy. Das müssen wir machen, genau. Aber ich glaube, wir können das. Ich hab da Zutrauen. Gleichzeitig wäre auch, und das ist vielleicht das Revolutionärste und Coolste da drin, eben auch Sexualität, Liebe und Begehren nicht vergeschlechtlicht. Das heißt, wir könnten mit allen Menschen Freundinnenschaften haben, mit allen Menschen sexuelle Beziehungen haben. Die würden aber nichts darüber aussagen, wer uns dann ökonomisch absichert, mit wem wir irgendwelche Reproduktions- oder Care-Arrangements eingehen, sondern das wäre quasi davon unabhängig. Und jetzt würden viele wahrscheinlich aufhorchen und sagen, oh, aber wie kriegen wir das dann mit der Reproduktion hin und wie kriegen wir Kinder in dieser Gesellschaft? Antje Schrupp hat diesen schönen Begriff gemacht der reproduktiven Differenz. Also es gibt halt Menschen, die Kinder bekommen können und andere nicht. Und dann bekommen auch manche Menschen Kinder und wir können das irgendwie organisieren, aber dann organisieren wir quasi, oder das hängt nicht zusammen mit jeweiligen Liebes- oder Sexualitätsbeziehungen, sondern wir können dann darüber nachdenken, wie wir quasi in Sorge-Communities, wie wir uns zusammenschließen können, um diese Kinder dann auch großzuziehen. Und Kinder gehören bestenfalls auch erstmal sich selbst und nicht den Menschen. Also das finde ich auch immer in unserer Gesellschaft so diese Eigentumsverhältnisse und wie man irgendwie auch schon dann von seinem eigenen Kind spricht und irgendwie da so gewisse Tendenzen immer hat, die ich auch problematisch finde. Also wir müssen Kinder dazu bestärken, sich auch selber entscheiden zu können, wie sie leben wollen, mit wem sie leben wollen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz. Die Familie wäre abgeschafft. Es gäbe eben stattdessen Care-Communities. Insofern brauchen wir größere Wohnungen, größere Küchen. Und es gäbe natürlich auch keine Ehe, weil wozu? Wir müssen uns nicht ökonomisch absichern. In der sorgezentrierten Gesellschaft haben wir alle genug Zeit, genug Ressourcen und vor allen Dingen genug Sorge. Und das ist vielleicht das Wichtigste.
Friederike, ich möchte dir vielmals danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das geht den Leuten dann auch so, die uns hier zugehört haben. Danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Politologin Friederike Bayer. Wenn ihr euch für Friederike oder ihr Buch Materialistischer Queerfeminismus interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.